Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört ein Wort Gottes aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser im ersten Kapitel. Es ist der vorgeschlagene Predigttext. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, alles, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft hatten. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Lasst uns beten. Gott, Vater, lass zu deiner Ehr dein Wort sich weit ausbreiten. Hilf Jesu, dass uns deine Lehr erleuchten mög und leiten. O Heiliger Geist, dein göttlich Wort, lass in uns wirken fort und fort. Glaub, Lieb, Geduld und Hoffnung. Amen. Mit ungefähr 65 Jahren, liebe Gemeinde, Näheres können Sie im Gemeindebrief nachlesen. Da erinnert man sich manchmal zum Beispiel an die Schulzeit. Ich hatte stellenweise einen sehr, sehr konservativen und sehr deutlichen Deutschlehrer. Und wenn ich dem so einen Abschnitt vorgelesen hätte, wie ich Ihnen eben unseren Predigttextabschnitt gelesen hätte, da hätte er gesagt, Wiener, geh raus. Kürz erst mal und dann sehen wir weiter. Nun, was soll man am Wort Gottes kürzen? Was soll man an so einem hochintellektuell denkenden Schriftgelehrten wie St. Paulus es war, kürzer sagen? Das ist fast nicht möglich. Und deswegen habe ich mir erlaubt, einfach heute in dieser Predigt diese Prägnanz, die in diesem Text steckt, für Sie und für uns ein bisschen auszubreiten. Es ist also dann so eine Art Katechismuspredigt. Aber das hört sich so streng an. Warten Sie mal ab. Liebe Brüder und Schwestern hier in München, das heutige Trinitatisfest, das hat eine wirklich ganz einzigartige Stellung im Kirchenjahr. Der heutige Festtag, gleichzeitig auch der Namenstag unserer Gemeinde, schließt nämlich die festreiche Hälfte des Kirchenjahres ab und eröffnet den Reigen der vielen, vielen Sonntage nach Trinitatis, je nach Osterdatum, bis zu 24. Ich habe für dieses Jahr noch nicht gezählt, aber es könnte hinkommen. Ostern war recht früh. Das Lob des dreieinigen Gottes am Trinitatissonntag, das fasst das Lob der hinter uns liegenden Feste und Festzeiten zusammen. Und mit diesen Festen und Zeiten haben wir Gottes Heilsgeschichte mit uns Menschen in Christus nachvollzogen, angefangen von seiner Menschwerdung bis hin zur Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttag. Und nichts anderes macht der Apostel Paulus am Anfang seines Briefes an die Epheser. Unter dem Gotteslob entfaltet er knapp die schönste und wichtigste Geschichte der Welt, nämlich Gottes Heilsgeschichte. Und Paulus tut das, obwohl die Epheser das Evangelium schon oft gehört haben. Er weiß, diese frohe Botschaft muss immer wieder neu ausgesprochen werden. Immer wieder sollen sich die Christen daran erinnern und immer wieder sollen sie Gott dafür loben. Und das wollen wir ja auch. Und darum können wir heute nichts Besseres tun, als diese Heilsgeschichte mit dem Anfang des Epheserbriefes und mit einem Rückblick auf die Hauptfeste des Kirchenjahres in Gedanken ein wenig nachzuvollziehen. Gelobt heißt das erste Wort unseres Predigttextes und ein zusammenfassender Lobpreis ist dann der ganze erste Satz. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Liebe Gemeinde, können wir die Dreieinigkeit Gottes in diesem Satz schon vielleicht etwas heraushören? Heraushören die drei Personen des einen lebendigen Gottes, der hier gelobt wird? Der Vater des Herrn Jesus Christus, also des eingeborenen Sohnes, wird hier gelobt für allen geistlichen Segen, also für alle Heilsgaben, die der Heilige Geist uns übermittelt. Und dann geht St. Paulus zurück an den Anfang, an den Ursprung. Ich denke da an die Adventszeit. Da fängt ein neues Kirchenjahr an. Und da bereiten wir uns vor auf die Ankunft des Gottessohnes. Und so repräsentiert die Adventszeit die Zeit des Alten Testamentes, also die Zeit der Schöpfung und des Alten Bundes, eben als Vorbereitungszeit auf den neuen Bund. Und im Blick auf diese Zeit schreibt der Apostel von Gott, dem Vater, nämlich: Er hat uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir ihm gefällig sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Dieser Satz ist nicht zu kürzen. Es ist ein grandioses Zeugnis von der Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes ist so groß, dass sie die Grenzen unserer Zeit und unserer Welt sprengt und damit auch die Grenzen jeder menschlichen Vorstellungskraft. Und schon vor der Schöpfung hat Gott sich in der Ewigkeit vorgenommen, uns mit seinem Heil zu beschenken. Noch bevor die ersten Menschen sich gegen Gott auflehnten und dann in Sünde fielen, hat Gott schon längst einen Plan gefasst, wie er die Menschheit aus diesem Verderben herausretten kann. Und so will er es, so gefällt es ihm. Und darum hat er auch bei all den verschlungenen Wegen mit seinem Bundesvolk Israel nichts anderes im Sinn, als mit diesem Volk das Kommen des Erlösers vorzubereiten, auch allen anderen Völkern zugute. Und Jesus hat das mehrfach bestätigt, die Prophetenschriften und die anderen Bücher des Alten Testamentes, die haben Jesus vorausgesagt und Zeugnis von ihm abgelegt. Und auch an dich und an mich hat er da schon in Liebe gedacht. Lange vor unserer Geburt hat er uns ausersehen und vorherbestimmt, seine geliebten Kinder zu werden. Und dann, ja, dann wird es Weihnachten. Dann kommt die heilige Nacht, die herrliche Gnade, von der Paulus schreibt. Die herrliche Gnade ist mit dem Kind in Bethlehems Krippe erschienen. Engel verkündeten das göttliche Wohlgefallen. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und in Jesus zeigt Gott uns sein menschliches Gesicht. Ja, in seinem eingeborenen Sohn können wir ganz menschlich erleben, wie liebevoll Gott uns anschaut. So wie Jesus sich den Menschen zuwandte, so wie Jesus die Menschen tröstet und heilt und zur Gemeinschaft mit dem Vater einlädt, so liebt er auch dich und mich. Und für uns alle hat er sich erniedrigt. Für uns hat er seinen schweren Lebensweg angetreten. Und durch den Gottessohn und nur durch ihn können wir den Vater in der ganzen Herrlichkeit seiner Liebe erkennen. Und davon kündet und singt die Weihnachts- und die Epiphaniaszeit. Und dann kommt die Passionszeit, die Fastenzeit. Da steht uns Gottes große Liebe noch eindrucksvoller vor Augen. Jesus hat sich nicht nur liebevoll um die Menschen gekümmert, sondern er hat sich sogar für uns aufgeopfert. Er selbst hat es einmal so formuliert: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und der Völkerapostel Paulus schreibt den Ephesern: In Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut. In Christus haben wir die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Das, liebe Gemeinde, das ist die Botschaft vom Kreuz. Das ist der Dreh- und Angelpunkt von Gottes Heilsgeschichte. Gott begnadigt uns totgeweihte Sünder, weil Jesus stellvertretend für uns schon längst die Strafe getragen hat. Und hier ist dann der Gipfel aller Liebe erreicht. Wer ein bisschen Lebenserfahrung hat, der kann das bestätigen. Zum Beispiel sind da zwei Menschen miteinander gut befreundet und sie empfinden ihre Gemeinschaft als sehr erfreulich und bereichernd. Und sie empfinden das so lange, bis einer den anderen schwer enttäuscht. Und das Verhältnis bekommt einen Knacks und nicht selten geht man sich künftig aus dem Weg. Und immer wenn einer den anderen sieht oder von ihm hört, dann muss er denken: Das ist doch der, der mich so schwer enttäuscht hat. Und so einem Menschen schenkt man nichts mehr. Man hilft ihm nicht mehr und man würde sich erst recht nicht für ihn aufopfern. Genau das aber hat Gottes eingeborener Sohn für uns Menschen getan. Dass wir Gott so schwer enttäuscht haben und immer wieder aufs Neue enttäuschen mit unserer Sünde, das kühlt seine Liebe nicht ab. Die Passionszeit gipfelt am Karfreitag. Und schon 3 Tage später ist Ostern. Jesus, der Christus, ist auferstanden von den Toten und er zeigt sich als Sieger über den Tod. Er verkündet den Jüngern: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und der Apostel Paulus schreibt in Ephesern: Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, nämlich alles, was im Himmel und auf Erden ist. Nun ist das Heilswerk erfüllt, zu dem der Vater seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Nun ist alles vollbracht. Nun hat der Vater ihm alle göttliche Regierungsvollmacht übergeben. Und nun sollen alle Menschen wissen, wer den Vater finden will, muss ihn im Sohn suchen. Und ohne Christus sucht man Gott vergeblich. Mit dieser Botschaft sandte Jesus die Apostel in die Welt und er verhieß ihnen den Heiligen Geist. Und damit sind wir bei der Himmelfahrt des Herrn angelangt. 10 Tage später erfüllte Jesus dieses Versprechen und goss den Heiligen Geist über seine Jünger aus an Pfingsten. Und die gesamte Heilsgeschichte vollziehen wir in der ersten Hälfte des Kirchenjahres. Vom Wirken des Heiligen Geistes in der Christenheit schreibt Paulus ausführlich an die Epheser: In Christus sind wir zu Erben eingesetzt, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium, die frohe Botschaft von der Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Die Versiegelung, von der Apostel Paulus spricht, das ist in unserer Denkweise die heilige Taufe. Und mit einem Siegel hat man früher Eigentum gekennzeichnet. Die Taufe ist Gottes Eigentumssiegel auf unserem Leben. Er sagt damit jedem von uns: Du bist mein Eigentum. Du gehörst zu mir. Und so hat der Heilige Geist Christi Erlösung ganz persönlich zu uns in unser Leben gebracht. Und er tut es auch durch das Wort der Wahrheit. Immer dann, wenn das Evangelium von der Seligkeit verkündigt wird. In der Beichte spricht er uns dieses Wort persönlich zu und er bewirkt dabei, was es sagt, dieses Wort. Dir sind deine Sünden vergeben. Auch das heilige Abendmahl lebt aus der Kraft dieses Wortes. Und mit all diesen Gnadenmitteln gibt der Heilige Geist uns Garantie Gottes, dass die Liebe Gottes zu uns unverbrüchlich bleibt. Und das meinte Paulus mit dem Heiligen Geist als Unterpfand unserer Erlösung. Aber der Geist tut noch mehr. Er arbeitet an uns. Er verändert uns. Er gestaltet uns um zu solchen Menschen, wie Gott uns ursprünglich bei der Schöpfung erdacht und gemeint hat. Und so bewirkt er, dass wir unseren Lebenssinn verwirklichen können, dass wir etwas sein können zum Lob seiner Herrlichkeit. Und dann kommt schließlich irgendwann der Tag, an dem der Heilige Geist das Heilswerk Gottes an uns Menschen vollenden wird. Und dann werden wir unser himmlisches Erbe antreten und uns ewig daran freuen. Der himmlische Vater hat seit Anbeginn der Welt schon längst gedacht, wie er unsere Erlösung vorbereiten kann. Und der eingeborene Sohn ist dann Mensch geworden und hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung unsere Sünden gesühnt. Und der Heilige Geist hat uns in der heiligen Taufe diese Erlösung zugeeignet und uns dadurch zu neuen Menschen und auch zu Himmelserben gemacht. Das Fest der heiligen Dreifaltigkeit, das fasst also die Heilsgeschichte Gottes zusammen und es schließt auch auf diese Weise die festreiche Hälfte des Kirchenjahres ab. Also ist das heutige Trinitatisfest kein Schlusspunkt, sondern ein Doppelpunkt. Und nun heißt es nach diesem Doppelpunkt, aus der Kraft dieser Gnade zu schöpfen, und es heißt auch so zu leben, dass Gott und die Menschen sich freuen können. Und jetzt geht es darum, im Glauben zu wachsen und im Glauben Frucht zu bringen. Und daran will uns auch die liturgische Farbe erinnern, die wir ab nächsten Sonntag eine Zeit lang sehen werden, nämlich grün. Grün ist die Farbe des Lebens. Grün ist die Farbe des Wachstums. Und grün ist die Farbe Gottes im Vertrag mit uns Menschen. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, er schenke uns allen und ganz besonders natürlich unserer Gemeinde, die eben diesen Namen der Dreifaltigkeit trägt, schenke uns, dass wir im rechten Glauben leben, wachsen und Frucht bringen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus, unserem auferstandenen Herrn und Heiland, durch den Heiligen Geist. Amen.